Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 7. Februar. Das sind unsere Themen. Drittgrößter Schweizer Konzern unter Korruptionsverdacht. Trafiguras Geschäfte mit Angolas Herrscherklique. Ein Atlas der verbrannten Orte, 80 Jahre nach den Bücherverbrennungen der Nazis, soll manchmal im Internet entstehen. Und wir sind wandelnde Mikroorganismen-Hotels. Neue Forschung zeigt, dass Trinkwasser viel lebendiger als bisher angenommen ist. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission WEKO nimmt Tunnelreinigungsfirmen unter die Lupe. Das hat sie heute mitgeteilt. Sie hat eine Untersuchung gegen drei überregionale Tunnelreinigungsfirmen begonnen. An vier Standorten wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Es scheint, diese Unternehmungen hätten kartellrechtswidrige Absprachen gemacht, das heißt, sie haben Ausschreibungen und Preise koordiniert, so dass sie mehr Profite machen konnten. Die Schweiz wurde jahrelang von Kartellen kontrolliert, das ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Preise auch heute noch so hoch sind. Heute ist das Kartellrecht zwar strenger geworden, doch noch immer herrschen zuweilen marktunfreie Zustände. Politisch werden Unternehmungen, die sich gegen den freien Markt wehren, oft ausgerechnet von sogenannten wirtschaftsliberalen Politikern aus der SVP und FDP geschützt. Ein neuer Standort für Gentech-Versuche soll entstehen, das teilte heute der Bund mit. Die Eidgenössische Landwirtschaftsforschungsanstalt Agroscope will ein neues Versuchsfeld im zürcherischen Reckenholz etablieren. Dort will die Universität Zürich ab nächstem Jahr mit gentechnisch verändertem Weizen experimentieren. Die Umweltorganisation Greenpeace hat Opposition gegen das geplante Projekt angekündigt. Erst vor einer Woche wurde bekannt, dass der Bund nach dem Ende des Gentech-Moratoriums in 5 Jahren plant, Gentechnologie in der Schweizer Landwirtschaft zu erlauben. Gestern kam es in Tunesien zu großen Unruhen, das melden zahlreiche Agenturen und Medien. Am Morgen wurde der oppositionelle Politiker Chokri Belaid vor seinem Haus erschossen. Belaid war ein großer Kritiker der regierenden Ennahda-Partei. Folglich gingen gestern zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen diese islamistische Partei zu protestieren. Die Ennahda bestritt allerdings, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Die Regierung unter Ministerpräsident Hamadi Djebali soll nun aufgelöst werden. Anstelle von Parteipolitikern will Djebali nun sogenannte Experten berufen. Es soll also eine sogenannte Technokratenregierung geben. Die 4 großen Oppositionsparteien weigern sich, weiterhin in der verfassungsgebenden Versammlung teilzunehmen und rufen stattdessen zum Generalstreik auf. Die syrische Opposition fordert den syrischen Sitz in der UNO ein. Das Regime von Assad habe seine Legitimation verloren. Laut verschiedenen Medienberichten will deshalb der oppositionelle syrische Nationalrat das Land bei den Vereinten Nationen repräsentieren. Ein großes Problem ist jedoch, wer ist denn genau diese Opposition? Der syrische Nationalrat ist nämlich nur ein Bündnis der Opposition gegen das Assad-Regime. Es gibt auch andere Bündnisse und untereinander ist die Opposition zum Teil stark zerstritten. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es meist bewölkt, vor allem am Morgen und am Abend ist die Wahrscheinlichkeit auf Schnee groß. Am Nachmittag kann sich vereinzelt die Sonne zeigen, das Thermometer bewegt sich um die 0-Grad-Grenze. Übermorgen Samstag kühlt es noch ein wenig ab, die Temperaturen betragen höchstens -1 Grad, es bleibt meist bewölkt, zuweilen schneit es. Der Sonntag und der Montag versprechen eher trübes Wetter mit Schneefällen und Temperaturen unter 0 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Die Schweiz ist punkto Rohstoffhandel eine der wichtigsten oder sogar die wichtigste Drehscheibe der Welt geworden. Das Rabe Info hat mehrfach darüber berichtet. Dass es bei diesem lukrativen Geschäft nicht immer korrekt zu und her geht, ist bekannt. Da die Geldströme sehr undurchsichtig sind, öffnet der Handel mit Rohstoffen Korruption Tür und Tore. Auch der drittgrößte Schweizer Konzern, der ursprünglich niederländische Rohstoffhändler Trafigura, spielt in diesem Bereich offenbar mit dem Feuer. Ein gutes Beispiel dafür ist sein Geschäftsgebaren im südwestafrikanischen Land Angola. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
We respect the views of our employees and those around us. We care for their well-being and deliver on our commitments.
Wir respektieren die Ansichten unserer Angestellten und der Leute um uns herum. Wir sorgen uns um deren Wohlergehen und kommen unseren Verpflichtungen nach. Mit diesen Worten wirbt die Rohstoffhandelsunternehmung Trafigura in einem Video auf der eigenen Webseite. Schöne Worte für ein unschönes Geschäft, das findet Oliver Klassen von der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern. Diese Organisation hat die Geschäfte von Trafigura unter die Lupe genommen.
Man muss das Geschäftsmodell sehen. Trafigura ist ein Rohstoffhändler, der aber auch zunehmend selber Ölprodukte vertreibt, im Moment noch ausschließlich in Afrika über eine Firma, die Puma Energy heißt. Das heißt, die haben ein eigenes Tankstellennetz dort. Und wie alle Rohstoffhändler ist es ihr Kerngeschäft, an diese Rohstoffe ranzukommen, zu möglichst günstigen Bedingungen in oft sehr widrigen Umfeldern. Widrig, geografisch widrig, weil man danach bohren muss oder wie auch immer, oder die Erde umgraben muss, aber eben auch politisch widrig.
Politisch widrig ist die Situation zum Beispiel in Angola. Das südwestafrikanische Land verfügt über viele Bodenschätze. Gleichzeitig war die ehemalige portugiesische Kolonie bis vor 10 Jahren Schauplatz eines grausamen Bürgerkrieges. Die politische Situation ist für die Bevölkerung heute zwar einiges stabiler, doch ein echtes Mitspracherecht haben nur wenig. Und dieser Tatsache ist sich laut Oliver Klassen von der Erklärung von Bern der Rohstoffkonzern Trafigura sehr bewusst.
Trafigura hat sich dort den Zugang zu den Rohölreserven dieses Landes erkauft in der marktüblichen, branchenüblichen Art und Weise, indem man sich die relevanten Leute in den Entscheidungspositionen günstig stimmt, und das macht man in aller Regel, indem man sie an dem Deals teilhaben lässt. Wie direkt das dann läuft, das variiert. Wir haben jetzt gerade einen Fall in Malta aktuell, wo jetzt gerade rekonstruiert wurde, dass auch Trafigura übrigens 2004, 2005 direkt geschmiert hat, Staatsangestellte, die für den dortigen Ölkonzern zuständig waren, damals über Schweizer Konten.
In Angola ist laut dem Untersuchungsbericht der Erklärung von Bern vor allem ein Mann zentral im Erdölgeschäft. General Leopoldino Fragoso do Nascimento, kurz Dino. Ein kompliziertes System von Unternehmungen und Holdings mit Standorten auf den Bahamas, Singapur und der Schweiz sorgt dafür, dass die Profite in wenigen Händen bleiben. Vom Wirtschaftswunder Angola und seiner Hauptstadt Luanda profitieren nur wenige der fast 20 Millionen Einwohner. Um die Missstände im globalen Rohstoffhandel aufzudecken, dient Angola der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern als perfektes Beispiel, erklärt Oliver Klassen.
Da sind die Verhältnisse besonders bizarr, muss man schon fast sagen. Sie haben es angedeutet, Luanda, eine der reichsten Städte der Welt, seine Herrscher, eine Autokratenkaste, die das Land als Familienunternehmen führt und das seit 30 Jahren. Der Mann heißt Dos Santos, ist hier kaum bekannt, aber einer der dienstältesten faktisch Diktatoren weltweit, der das Land systematisch ausgeblutet hat und eben auch über diese Rohstoffvorkommen verfügt, wie über seinen Fuhrpark. Da sind die Konstruktionen allerdings sehr viel komplexer, die Firmenkonstruktionen, die dahinter stehen. Das ist viel Wühlarbeit, um da dahinter zu schauen und sich diese Konstruktionen plausibel zu machen. Wir nehmen das immer mal wieder in Kooperation mit Kollegen vor Ort in Angriff, um zu zeigen, wie problematisch das Geschäftsmodell dieser Rohstoffhändler per se ist.
Organisationen wie die Erklärung von Ben, die sich kritisch mit dem Rohstoffgeschäft auseinandersetzen, erwarten nun mit Spannung einen Grundlagenbericht des Bundes. Im Februar will der Bundesrat zum Thema Stellung nehmen. Hierbei geht es um einen Wirtschaftszweig, der auch in der Schweiz gigantische Ausmaße angenommen hat. Trafigura figuriert heute auf Platz 3 der größten Schweizer Unternehmen, Glencore und Xstrata gar auf Platz 1. Davon profitieren aber nicht etwa die Schweizer Bevölkerung, sondern die Anteilhaber, die sogenannten Stakeholders. Das wird sogar im perfekt inszenierten 3D-Werbeanimationsfilm von Trafigura offen ausgesprochen.
With our partners and with the communities that we operate alongside, we are bringing innovative solutions to our commodity clients and value to all our stakeholders. Trafigura, building for long-term growth.
Den detaillierten Bericht zu Trafigura von der Erklärung von Bern gibt es auch im Internet unter www.evb.ch.
Rabe Info 95,6.
Bertolt Brecht, Maxim Gorki und Erich Kästner sind bekannte Autoren, die heute weltweit gelesen werden. 1933 waren sie 3 von 131 Autoren, die auf der sogenannten Liste des undeutschen Geistes aufgeführt wurden. Das waren Schriftsteller, die den Nazis, die damals gerade an die Macht gekommen waren, nicht passten. Vor 80 Jahren kam es dann zur organisierten Bücherverbrennung. Tausende Werke dieser verpönten Schriftsteller wurden auf öffentlichen Plätzen verbrannt. Nun will ein Fotograf ein Mahnmal im Internet schaffen. Mit dem Projekt Verbrannte Orte will Jan Schenk einen fotografischen Online-Atlas der Bücherverbrennungen erstellen. Melinda Maten von Radio Z Nürnberg wollte von Jan Schenk wissen, um was es bei diesem Projekt genau geht.
Bei Verbrannte Orte geht es darum, die Orte der nationalsozialistischen Bücherverbrennung zu dokumentieren und zwar soll dazu ein Online-Atlas erstellt werden, in dem hauptsächlich interaktive Panoramen, wo die Besucher von dieser Seite sich dann durchbewegen können, aber auch Fotos und inhaltliche Erläuterungen zu finden sind. Der Fototeil daran ist für mich natürlich sehr wichtig, weil ich Fotograf bin und deswegen liegt mein Schwerpunkt auf jeden Fall auf den Panoramen und den Fotos. Und ich fand aber die Webseiten-Idee, also so einen Online-Atlas zu machen, sehr gut für mich, weil dann möglichst viele Menschen da einen Zugang zu haben.
Was war der Punkt oder der Zeitpunkt, an dem du dir gedacht hast, aus den und den Gründen möchte ich dieses Projekt realisieren?
Naja, wie gesagt, diese Idee, mich mit dem Thema zu beschäftigen, die ist schon ganz lange da und ich finde, das ist einfach ein wichtiges Thema. Und es gab ja im Mai 33, da gab es ja diese Bücherverbrennung, da gab es insgesamt in 20 Städten welche und darüber hinaus gab es aber noch in ganz vielen anderen Städten und Orten welche. Und das finde ich wichtig, dass all diese Orte auch auftauchen und dass all den Orten gedacht wird. Und an den wenigsten von diesen Orten gibt es heute Mahnmale. Und deswegen finde ich es wichtig, die irgendwo zu dokumentieren. Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, ich will die alle besuchen und alle fotografieren. Und habe dann nach einer Form gesucht, wie ich das gut darstellen kann.
Du hast gerade gesagt, an den wenigsten gibt es Mahnmale. Gibt es denn dann welche?
Genau, an einigen, also zum Beispiel natürlich ganz bekannt auf dem Bebelplatz in Berlin, da gibt es ein Mahnmal, da gibt es diese Bibliothek der verbrannten Bücher. Das ist so ein Kasten, der ist in die Erde eingelassen mit so weißen Bücherregalen. Und ansonsten gibt es viel an einigen Orten gibt es halt so Gedenktafeln. In Hamburg zum Beispiel auf jeden Fall, in Dresden gibt es auch eine Gedenktafel an dem einen Ort, an dem anderen Ort dann wiederum aber nicht.
Du hast dich ja auch dementsprechend dann eben mit den Bücherverbrennungen damals auseinandergesetzt. Kannst du kurz erklären, wie sowas eigentlich abgelaufen ist? Wer hat das organisiert? Wer steckte da dahinter? Also im Speziellen dann?
Also diese großen Bücherverbrennungen im Mai 1933, die wurden von der Deutschen Studentenschaft organisiert. Das war eine konzentrierte Aktion quasi. Da wurden Listen erstellt mit Autoren, die verbrannt werden sollten. Und da das wurde halt hauptsächlich von dieser deutschen Studentenschaft, das war quasi so eine Studentenvereinigung, damals organisiert. Und dann gab es halt drumherum noch in ungefähr ja so 50 bis 60 anderen Städten seit März 33 aber eigentlich Verbrennungen. Und das haben ganz viel dann lokale Akteure organisiert, also zum Beispiel lokale SS-Einheiten. Und das ist ganz unterschiedlich abgelaufen. Zum Teil wurden Läden geplündert, jüdische Läden, jüdische Buchläden und auf der Straße vor dem Laden die Bücher verbrannt. Zum Teil wurden kommunistische Verlage geplündert und verbrannt. Zum Teil wurden Universitätsbibliotheken durchgesucht und Sachen rausgesucht und verbrannt. Und zum Teil wurde eben nach so Listen gearbeitet, wo gesagt wurde, alle Autoren, die auf dieser Liste stehen, werden verbrannt.
Du hast ja eine Karte veröffentlicht, auf der du die Orte der Bücherverbrennungen verzeichnet hast. Und laut deiner Homepage sind es 93 Orte. Wie konntest du denn so eine genaue Zahl ermitteln?
Das ist tatsächlich nicht meine Arbeit, sondern es gibt an vielen Universitäten tatsächlich Forschungsprojekte dazu. Und ich habe mich da einfach in den verschiedenen Forschungsprojekten mich damit beschäftigt und habe mir die Sachen durchgelesen und habe ein bisschen recherchiert und bin auf ungefähr diese Zahl gekommen. Und das ist tatsächlich aber auch einfach eine ungefähre Zahl, weil das ist dann ja auch die Frage, was, also nimmt man jetzt so die Grenzen, die Deutschland heute hat, oder nimmt man die Grenzen, die Deutschland damals hat? Weil es gab auch, also außerhalb der jetzigen deutschen Grenzen auf jeden Fall Verbrennungen. Und ich habe mich jetzt in dieser Liste auf meiner Internetseite erstmal auf die Seiten, auf die innerhalb der heutigen deutschen Grenzen fokussiert.
Das sagt Jan Schenk, ein Fotograf. Mehr Informationen zu seinem Projekt Verbrannte Orte gibt es auf der Webseite www.verbrannte-orte.de. Dort gibt es auch einen Link zu einer Crowdfunding-Plattform, auf der das Projekt unterstützt werden kann.
95,6 Rabe Info.
Mit einer großen Selbstverständlichkeit trinken wir Hahnenwasser. Das ist dank der guten Wasserqualität auch kein Problem. Und diese Qualität des Trinkwassers wird laufend überprüft. Nun hat eine neue Messmethode Erstaunliches an den Tag gebracht. In einem Milliliter Wasser leben zwischen 1000 und 100.000 Mikroorganismen. Benedikt Bachmann wollte wissen, wie das gemessen werden konnte und ob das Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat.
Früher hat man die Bakterien folgendermaßen gemessen. Man hat eine Wasserprobe genommen, diese auf eine Nährlösung gegeben und diese warm gestellt, damit sich die Bakterien möglichst gut entwickeln können. So sieht man innerhalb von 2 bis 3 Tagen, wie viele Bakterien im Wasser leben. Allerdings gibt es in einer solchen Wasserprobe bis zu 2000 verschiedene Bakteriensorten, von denen man viele bis heute gar nicht kennt. Somit können sich auch nicht alle Bakterien auf dem Nährboden entwickeln. Deshalb ging man bisher von wesentlich tieferen Bakterienzahlen im Trinkwasser aus. Stefan Kötsch ist Diplom-Ingenieur an der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz EAWAG. Er erklärt, wie die neue Methode funktioniert.
Bei der neuen Methode wird eine Wasserprobe genommen und dann wird ein Farbstoff dazugegeben, der sich an der DNA des jeweiligen Bakteriums anbindet, und dann wird die Wasserprobe an einen Laserstrahl vorbeigeführt. Das geschieht in Bruchteilen von Millisekunden und so werden dann die Zellen gemessen, die angefärbt sind. Also sie werden analysiert über den Laserstrahl und jeder Partikel, der an der DNA eben diesen Farbstoff hat, wird durch den Laser angeregt, der Farbstoff, und dann gibt es ein Signal.
Diese neue farbige Zählmethode hat den Vorteil, dass die Resultate sofort vorhanden sind. Zudem kann man den aktenkoffergroßen Apparat mobil mitnehmen. Das macht Wasseruntersuchungen in Zukunft wesentlich einfacher. Wie steht es denn mit der Sortenbestimmung? Kann dieses neue Gerät auch schon einzelne Bakteriensorten unterscheiden? Dazu meint Stefan Kötsch:
Das können wir noch nicht mit der Methode. Dort stecken Entwicklungen in den Kinderschuhen, um zu sehen, mit spezifischen Antikörpern die Zellen, die man suchen will und detektieren will, dann eben spezifisch anzufärben.
Somit kommen für Sortenbestimmungen andere Methoden zur Anwendung. Sind denn so viele Mikroorganismen im Wasser nicht gefährlich? Dazu meint Stefan Kötsch von der EAWAG:
Die Wörter Keime, Bakterien sind immer so negativ behaftet. Es ist einfach so, dass Bakterien in uns und auf uns leben. Wir sind quasi wandelnde Mikroorganismenhotels, auch wenn uns das manchmal widerstrebt, dieser Gedankengang. Und genauso gibt es eben auch Bakterien im Trinkwasser. Es ist gut, dass die da sind. Und die neuen hohen Zahlen in Anführungsstrichen sind dann auch kein Problem in Form von irgendwelchen Gesundheitsgefährdungen oder so.
Somit weiß man nun zwar, dass unser Trinkwasser lebendiger ist als ursprünglich angenommen. Doch für uns wandelnde Bakterienhotels ist das überhaupt kein Problem.
Die Details zur Studie gibt es im Internet unter www.eawag.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 7. Februar. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Hörfestival Sonor. Sie hören Beiträge von Melinda Maten von Radio Z Nürnberg und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein Hilbe. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.